Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, Folge Nummer 25. Heute schon am Dienstag, dem 15. Mai 2018. Und wie immer mit mir, Konstantin van Leinten, sowie
mit Corinna Budras. Entschuldigung, ich bin jetzt hier so ein bisschen heiser gewesen, aber es ist alles wieder gut. Wir kommen gleich zu den Themen.
Ich habe dich nicht angesteckt letztes Mal,
oder? Überhaupt nicht, okay. Nee. Wir kommen zu den Themen, die heute sehr aktuell sind, denn gerade frisch ist die Entscheidung des OLG zum Thema Böhmermann. Wir erinnern uns, vergangenes Jahr hat der Komiker, Satiriker, wie möchte man ihn eigentlich bezeichnen, Herr Böhmermann, mit einem Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan für Furore gesorgt. Und da gab es jetzt, das hat rechtliche Konsequenzen gehabt und das OLG hat jetzt gesprochen, darüber reden wir gleich. Der Bayerische Landtag hat heute das schärfste Polizeigesetz Deutschlands beschlossen. Das sorgte schon seit geraumer Zeit für Protest. Es gab schon mehrere Großdemonstrationen und erste Klagen sind angedroht. Wir blicken da mal rein. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche über den Rundfunkbeitrag. Und das ist übrigens auch genau der Grund, warum wir uns heute schon am Dienstag hier zusammenfinden. Denn Konstantin wird morgen nach Karlsruhe fahren und uns dann nächste Woche quasi berichten. Ich wollte sagen live berichten, aber das geht dann leider nicht. Also im Nachgang berichten, was da.
Wenn wir das hier technisch noch ein bisschen aufrüsten, können wir das vielleicht das auch sollten, hin. Aber
sollten
eins
wir tatsächlich
anderen.
Mal machen. Und wir blicken da schon mal voraus und nehmen das mal zum Anlass, übrigens ein kleines bisschen Steuertheorie zu machen. Freust du dich da schon drauf?
Ja.
Wir präsentieren eine neue Folge in unserer Serie, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Diesmal geht es um das Musterfeststellungsgesetz, das Klagen und Verbrauchern erleichtern soll. Ich persönlich glaube eher, dass das Gegenteil geschieht, aber das werden wir dann noch sehen. Der Bundesfinanzhof hält die hohen Nachzahlungszinsen für skandalös. Das sind eben die Zinsen, die fällig werden, wenn man dem Fiskus Geld nachzahlen muss. Und schließlich haben wir noch ein ganz aktuelles gerechtes Urteil.
Ein ganz besonders gerechtes Urteil.
Ja, und ganz besonders
das
aktuelles.
Ja, das auch.
Genau. Der Bundesgerichtshof hat nämlich den Videobeweis im Straßenverkehr erlaubt. Aber zunächst haben wir noch einen kleinen Nachtrag zur vergangenen Woche. Da hatten wir gesprochen über die Einstellungspolitik der Post und inwieweit das arbeitsrechtlich nachvollziehbar und richtig ist und hatten noch eine Unsicherheit da nämlich eingebaut. Die haben in ihren Kriterienkatalog, wann Mitarbeiter von befristeten, unbefristete Stellen zu überführen sind, die Krankheitstage geregelt. Und die liegen bei
20 Krankheitstagen und wir waren uns nicht ganz sicher, ob das pro Jahr oder für die 2 Jahre gelten soll, die die Probefrist ja üblicherweise dauert, beziehungsweise für die der Vertrag befristet ist und es gilt für die 2 Jahre, also sprich 20 Tage in 2 Jahren. Das ist natürlich schon echt streng, denn das sind halt 2 Wochen pro Jahr, das kann ja schnell mal passieren, dass man so viel ausfällt. Aber so ist es. Das soll es dann auch gewesen sein. Schon wieder zur Post. Und wir kommen zum Satiriker, Spaßvogel, Witzfigur, wie auch immer man ihn persönlich einschätzt, Jan Böhmermann, der ja nun wirklich für viel Furore gesorgt hat. 2016 schon war das mit seinem Schmähgedicht gegen den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Man erinnert sich, er hat das damals in seiner Sendung vorgetragen. Er hat es auch ganz bewusst so geframed, dass er sagte, was ich jetzt hier vortrage, ist quasi ein Beispiel für die Art von Kritik, die man auch in einem Rechtsstaat nicht üben darf. Dann folgten eben so mehr schlecht als recht zusammengereimte Verse, die Herrn Erdogan wirklich alle erdenklichen, unschönen Dinge unterstellt haben. Er hätte Geschlechtsverkehr mit Tieren und sei pädophil und was nicht noch alles mehr. Das hat ihm natürlich so gar nicht gut gefallen. Er ist dagegen juristisch an allen Fronten vorgegangen. Er hat Strafantrag gestellt. Es wurde gegen Böhmermann ermittelt. Das hatte ja auch alles ein Riesennachspiel. Ne? Wir erinnern uns, das führte ja in der Folge auch dazu, dass dieser Sondertatbestand der Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter dann letztlich abgeschafft wurde.
Beleidigung, genau.
Genau, was so unter dem Schlagwort Majestätsbeleidigung firmierte, dann in der Folge abgeschafft worden ist, weil man das als anachronistisch empfand. Und ja, strafrechtlich ist Herrn Böhmermann da jedenfalls letztlich nichts passiert. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt, weil sie meinte, es sei jedenfalls kein Vorsatz seinerseits zu erkennen. Also er habe hier jedenfalls keine strafrechtlich relevante Beleidigung begehen wollen. Naja, gut, wie auch immer, das müssen wir jetzt nicht kommentieren, das liegt ja alles schon eine Weile zurück. Jetzt gab es aber die nächste Auflage in der zivilrechtlichen Seite dessen. Ja, da geht es eben darum, dass Böhmermann vom Landgericht Hamburg untersagt worden ist, dieses Gedicht weiter vorzutragen, zumindest große Teile davon. Ja, also die sind das eben quasi Zeile für Zeile durchgegangen und haben dann bei jeder Zeile geschaut, ist die jetzt eigentlich okay oder ist sie nicht okay? Und die meisten waren nicht okay, mit Ausnahme derjenigen, denen so ein im tatsächlichen wurzelnder Kern der Kritik zugeschrieben wurde. Also zum Beispiel eine Zeile lautet, eine Zeile, die verboten war, die ich jetzt hier aber trotzdem dann mal vortrage, um es zu demonstrieren, lautet, am liebsten mag er Ziegen ficken. Ja, das darf man so eigentlich nicht wiedergeben. Und dann der darauf folgende Reim, und Minderheiten unterdrücken, war aber erlaubt, weil das natürlich irgendwie schon einen Anknüpfungspunkt in der Realität hat. Und die Entscheidung des Landgerichts wurde damals verschiedentlich kritisiert. Es wurde auch gesagt, naja, man kann ein Gesamtwerk nicht in dieser Weise zerpflücken. Das ist doch absurd, wenn jetzt hier von irgendwie, weiß ich nicht, 26 oder so Zeilen noch 6 stehen bleiben. Das ist doch kein Gedicht mehr. Aber
darum geht es ehrlich gesagt dann auch nicht, ne?
Nee, darum geht es nicht. Das Landgericht und jetzt in der Folge auch das Oberlandesgericht hat auch klargestellt, dass wenn das so wäre, dass man nicht Teile untersagen und Teile erlauben könnte, die Konsequenz dann sein müsste, dass es komplett untersagt wird und nicht, dass es komplett erlaubt wird.
Und dann ist das mildere Mittel sozusagen, dass selbst wenn es dann kein Gedicht mehr ist.
Genau, das war ja übrigens auch das, also sind ja beide Seiten in Berufung gegangen, sowohl Böhmermann als auch Erdogan. Erdogan eben mit dem Wunsch, dass auch die restlichen Zeilen noch untersagt werden sollten und Böhmermann mit dem Wunsch, dass das Ganze wieder erlaubt werden soll. Sie sind beide gescheitert. Es bleibt bei der Entscheidung des Landgerichts Hamburg. Wir packen euch mal den Link zu der Pressemitteilung in die Shownotes. Das ist übrigens ganz lustig, wenn man die Pressemitteilung des OLG jetzt öffnet und dann aber nochmal gerne wüsste, welche Zeilen das denn jetzt eigentlich waren. Ist ja schon ein bisschen länger her. Da steht da natürlich nicht drin, weil das Gericht sich da nicht in dem Sinne die Finger schmutzig machen will. Aber da ist ein Link auf die Pressemitteilung des LG zur Hauptsache. Da stehen sie auch nicht drin. Da ist ein Link zur Pressemitteilung des LG im Eilverfahren. Da stehen sie auch nicht drin. Da ist ein Link zu einem eigenen, ganz, also sozusagen klammheimlich gesondert angehängten Dokument. Und da ist dann eben dieses Gedicht, wo einzelne Zeilen rot und andere schwarz markiert sind. Das packen wir euch ebenfalls separat in die Shownotes. Da könnt ihr es dann also auch nochmal euch genau anschauen und nachlesen, was man jetzt sagen darf und was nicht.
Genau, und das dient jetzt sozusagen nur den Dokumentationszwecken, ne? Deswegen ist das hier überhaupt möglich, so könnte man das
genau
sagen. So, kommen wir dann jetzt nach Bayern. Die Bayern haben uns in der Tat in dieser Sendung ja schon häufiger beschäftigt. Diesmal geht es um das, was die Kritiker das schärfste Polizeigesetz Deutschlands nennen. Auch kann man vielleicht auch neutral so nennen, ne?
Das wird ja wahrscheinlich auch das ist so.
Die Befürworter so sehen. Aber es hat eben im Vorfeld wirklich zu starken Protesten geführt, so wie man es eigentlich doch selten kennt inzwischen vor Gesetzgebungen. Es hat Demonstrationen vergangene Woche gegeben. Es gibt ein ganzes Bündnis, ich glaube von 40 Gruppen inzwischen, die sich dagegen zusammengeschlossen haben, die es bekämpfen wollen. Was ist denn da das Problem?
Ja, es hat wirklich, das möchte ich vielleicht gerade noch vorneweg nehmen, es hat Riesendemos gegeben, also vergangenen Donnerstag 30.000 Menschen in München. Das ist, finde ich, unabhängig davon, ob die Kritik jetzt in der Sache gerechtfertigt ist oder nicht, eigentlich ja sehr erfreulich. Also ganz oft hat man es ja irgendwie so, was Rechtspolitik, auch Strafrechtspolitik angeht, dass diese Themen so von uns Journalisten und halt irgendwie ein paar Wissenschaftlern und so total heiß und mit viel Anteilnahme diskutiert werden und man aber so das bedauerliche Gefühl hat, der Bevölkerung sei das eigentlich vergleichsweise egal. Und hier nun aber mal ganz anders. Ne? Das hat die Leute wirklich bewegt. Es ist natürlich so, dass diese Bündnisse, die du gerade angesprochen hast, da sehr massiv Stimmung gegen dieses Gesetz gemacht haben und teilweise auch sehr überspitzt ihre Kritik formuliert haben und das also schon ein bisschen schlimmer dessen Inhalte dargestellt haben, als sie eigentlich tatsächlich sind. Das wiederum hat dann den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann sehr geärgert. Der fühlte sich da sozusagen ungerecht behandelt und hat es dann als undemokratisch, arrogant und überheblich bezeichnet. Und er sei überrascht, Zitat, dass die zum Teil auch Lügenpropaganda der letzten Wochen wohl auch manch unbedarfte Menschen in die Irre geführt hat. Das ist natürlich, ja, gut.
Ja, ist starker Tobak. Da ist er ziemlich empfindlich offensichtlich.
Ja, also einerseits kann ich natürlich verstehen, dass man sich vielleicht ärgert, wenn man die eigenen Positionen das Gefühl hat, dass die falsch dargestellt werden und dass man für Dinge kritisiert wird, die man gar nicht so plant. Andererseits ist es natürlich für einen Innenminister echt irgendwie ein schwaches Zeichen, wenn er eine demokratische, friedliche Gruppe von Demonstranten dann irgendwie in dieser Weise herabwürdigt, die da irgendwie nur ihre Rechte wahrnehmen. Na, wie dem auch sei, jedenfalls sagte Herrmann auch, wir müssen den Menschen noch viel stärker erklären, was wirklich in dem Gesetz steht und was blanker Unfug ist, und das wollen wir uns jetzt mal zu Herzen nehmen und hier versuchen. Es stehen viele Dinge drin. Der sicherlich zentrale Punkt ist die Anknüpfung an den Begriff der drohenden Gefahr im Gegenteil zur konkreten Gefahr. Bisher setzen die Polizeigesetze für alle möglichen Maßnahmen, die die Polizei so ergreifen kann, eben eine konkrete Gefahr voraus. Das heißt, dass das Geschehen zwar noch nicht ganz unmittelbar bevorstehen oder praktisch schon im Gang sein muss, aber sich eben doch schon recht stark in Richtung einer dann anschließend folgenden Tat verdichtet haben muss. Also die konkrete Gefahr ist weniger als, wenn wir jetzt mal strafrechtlich sprechen, das unmittelbare Ansetzen zum Versuch. Ja, so weit kommt es natürlich nicht. Also ich muss als Polizist natürlich nicht warten, bis der Täter das Messer mit dem Messer wirklich bereits ausgeholt hat, um erst dann seinen Arm zu ergreifen und ihm irgendwie hinter den Rücken zu drehen. Sondern natürlich kann ich auch, wenn er irgendwie offensichtlich gewaltbereit ist und damit vielleicht ein Messer am Gürtel hat und so danach schielt, auch schon was machen. Ja, also jetzt, um nur mal ein Beispiel zu nehmen. Aber die drohende Gefahr jedenfalls verlagert das Ganze halt deutlich weiter nach vorn. Ne? Da reicht im Grunde genommen schon der Verdacht aus, dass derjenige vorhaben könne, irgendwas anzustellen, auch wenn dieser Verdacht vielleicht so ein bisschen im Wagen oder ungefähr an sich abspielt.
Also der Innenminister hat zum Beispiel, glaube ich, auch als Beispiel gebracht, des Ehemanns, der droht, seiner Frau etwas anzutun, oder der sagt, ich bringe dich um, oder am Abend oder des Nächtens oder was, bringe ich dich um. Das wäre dann sozusagen schon eine drohende Gefahr, die da Einschreiten erlaubt.
Ja, das ist natürlich ein sehr gefällig gewähltes Beispiel, denn da würde ja jetzt irgendwie wahrscheinlich auch jeder sagen, na klar, also da lassen sich sicherlich auch Konstellationen denken, die deutlich mehr zum Stirnrunzeln anregen. Aber Bayern jedenfalls beruft sich bei dieser Reform auf das Bundesverfassungsgericht, das ja 2016 eine Entscheidung zum Bundeskriminalgesetz getroffen hat, das in vielen Punkten zwar auch für verfassungswidrig erklärt hat, aber in diesem Punkt gerade nicht. Da waren nämlich bereits für bestimmte Überwachungsmaßnahmen war der Begriff der drohenden Gefahr schon eingeführt worden. Allerdings damals mit Blick auf Abwehr möglicher terroristischer Angriffe und eben auch nur dann, wenn der Verdacht einer Straftat im Raum stand, die sich halt gegen Leib, Leben, den Bestand des Staates oder ähnliche sehr, sehr hochrangige Rechtsgüter richtet. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, ja, das ist in Ordnung so. Je größer die Gefahr und je hochrangiger das bedrohte Rechtsgut, desto niedriger der Anspruch an die Gefahr oder den Grad der Konkretisierung der Gefahr, damit die Polizei tätig werden kann, zumindest für die dort enthaltenen, damals im Bundeskriminalgesetz enthaltenen Maßnahmen, die aber eben, wie gesagt, vor allen Dingen auf solche Terrorfälle schielten.
Genau, also das ist ja eben die Kombination, die man hier im Blick halten muss. Es geht eben nicht nur um die drohende Gefahr alleine, wo die Polizei tätig werden kann, sondern es müssen natürlich bedeutende Rechtsgüter in Gefahr sein. Darunter zählt eben Leib und Leben natürlich. Ne? Mhm. Der Bestand des Landes oder die sexuelle Selbstbestimmung werden da auch genannt. Mhm. Übrigens. Aber auch Gefahren für erhebliche Eigentumspositionen oder Sachen.
Ja, das ist natürlich dann schon wieder
dann
so.
Ein bisschen lapidarer.
Ja, und das bayerische Polizeiaufgabengesetz weitet importiert den Begriff der drohenden Gefahr jetzt vor allen Dingen auch noch einfach in viel mehr polizeiliche Ermächtigungsnormen. Ja, also bis hin zur Personenkontrolle soll dann schon eine drohende Gefahr ausreichen. Letztlich kann man das, glaube ich, gar nicht pauschal beantworten, sondern man müsste sich wirklich jede einzelne Norm, jede einzelne Ermächtigungsnorm anschauen, jeweils gucken, was genau wird der Polizei hier eigentlich für eine Maßnahme gestattet und bei Bedrohung welcher Rechtsgüter und rechtfertigt ist das dann hier schon bei einer drohenden Gefahr quasi die Ermächtigungsgrundlage zu eröffnen oder nicht. Und da wird wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht, denn da kann man ja mal von ausgehen, dass es dort landen wird, dann auch im einen Fall zum einen und im anderen Fall möglicherweise zum anderen Ergebnis kommen.
Genau, was man darunter auch fassen könnte, wäre zum Beispiel das Abhören von Telefonen oder Online-Durchsuchungen, wobei man da eben sagen muss, dass diese ohnehin immer vom Richter genehmigt werden müssen. Ne? Also das ist auch keineswegs so. Erstens muss es konkrete Hinweise geben. Also das geht nicht einfach, es ist keine Entscheidung aus dem Bauch heraus, so wird es ja oft auch dargestellt. Und zweitens ist es in vielen Fällen tatsächlich auch so, dass dann der Richter das absegnen muss. Also da gibt es immerhin noch eine Kontrollinstanz. Ne?
Richtig, genau. Ja, und übrigens, weil ich gerade schon sagte, damit wird das Bundesverfassungsgericht sich bestimmt noch beschäftigen müssen. Wir hatten ja schon mal Ulf Burmeier hier in der Sendung, den Gründer und Vorsitzenden der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist ja so eine NGO, die eben Verfassungsklagen gegen Gesetze dieser Art erhebt oder vorbereitet. Könnte mir gut vorstellen, dass die hier auch tätig werden. Ein Stück weit sind sie es sogar schon. Die haben nämlich so ein Kompendium, nenne ich es mal, erstellt, in dem also fein säuberlich die alte Rechtslage in Bayern mit der neuen verglichen wird und kenntlich gemacht wird, was nach Einschätzung der GFF da eben welche Teile der Neuerungen verfassungswidrig sein sollen. Das ist sicherlich für jeden, der sich das mal ganz im Detail anschauen will, ein interessantes Dokument. Und
machen wir auch in die Shownotes.
Das wohl hin?
Genau. Ja, in die Shownotes. Sehr richtig.
So
genau.
Sieht das
und
aus.
Ich glaube, der Verein, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, sucht eben in der Tat auch finanzielle Unterstützer, glaube ich, dafür. Ne? Das ist jedenfalls das, was ich gestern auf deren Webseite gesehen habe. Also da wird schon ordentlich gerührt, getrommelt dafür. Dagegen.
Dagegen wohl eher, ja, in der Tat. Ja, die sind bei sowas ja immer sehr engagiert. Ich würde sagen, neben diesem Thema der Gefahr sollten wir vielleicht noch ein, zwei andere Sachen auch ansprechen aus dem Gesetz.
Genau.
Eine Sache zum Beispiel, die natürlich von den Kritikern jetzt echt immer eher verschwiegen wird, weil sie ihrem Narrativ zuwiderläuft, aber doch auch interessant und erfreulich ist, ist, dass in Zukunft eine unabhängige Stelle eingerichtet werden soll, die bei bestimmten Überwachungsmaßnahmen, zum Beispiel bei der Online-Überwachung, die Daten zunächst sichten und solche aussortieren soll, die den höchstpersönlichen privaten Lebensbereich betreffen. Das soll also nicht mehr, bisher haben das ja die Ermittlungsbehörden selber gemacht und quasi entschieden, was sie irgendwie für verwertbar halten, was nicht und dann gegebenenfalls später das Gericht. Jetzt soll es da eine eigene Stelle geben, sodass die Polizei und Staatsanwaltschaft bestimmte Dinge quasi gar nicht erst zu Gesicht bekommen.
Ansonsten in diesem Zusammenhang sollte man vielleicht nochmal sagen, dass das Gesetz ja auch deswegen jetzt durchgepeitscht wird, sozusagen, weil die Datenschutzgrundverordnung damit auch zusammenhängt und die muss ja umgesetzt werden bis zum 25. Mai und da werden eben auch diverse Regelungen hier in diesem Polizeiaufgabengesetz neu geregelt und das ist sozusagen auch ein wichtiger Bestandteil, der in der Tat aber in der Diskussion nicht so weit gediehen ist oder einfach auch kaum Beachtung findet.
Dann, was gibt's noch? Polizisten sollen Bodycams tragen in Zukunft.
Richtig, auch nicht ganz unumstritten, ne? Muss man sagen. Die ununterbrochen laufen sollen, übrigens auch für die Polizisten wahrscheinlich ziemlich unangenehm. Also, beziehungsweise könnte man sich vorstellen, jedenfalls eine weitere Überwachung auch ihrerseits. Wobei die Inhalte nicht gespeichert werden, sondern ständig überschrieben. Ja, und gespeichert werden sie erst dann, wenn ein Knopf gedrückt wird. Und in Wohnungen soll die Technik dieses Pre-Recording, so heißt es, eben nicht angewandt werden. Ja. Also da läuft sie nicht ständig, sondern eben dann auch nur auf Knopfdruck.
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Das ist übrigens eine Problematik, die uns in ähnlicher Form gleich auch nochmal beim gerechten Urteil begegnen wird. Der Grund, warum das so gemacht wird, also dass die Aufnahmen im Normalfall wieder gelöscht werden, ist eben der Datenschutz, ne? Denn sonst filme ich ja als Polizist den ganzen Tag alle möglichen Leute, von denen die allermeisten nichts angestellt haben und verletze damit deren allgemeines Persönlichkeitsrecht. Außerdem würden ja auch gigantische Datenmengen zustande kommen, wenn das alles gespeichert werden sollte. Deshalb eben quasi nur, wenn der Polizist aufs Knöpfchen drückt. Andererseits, es gibt ja auch den umgekehrten Fall. Ne? Es gibt ja auch den Fall, dass Leute sich über Übergriffe von Polizisten
beklagen. Richtig, das meinte ich damit.
Und dann würde man sich natürlich wünschen, man hätte solche Aufnahmen, wenn die schon eigentlich die ganze Zeit filmen. Denn die Betroffenen selber haben sie meistens nicht, es sei denn, irgendjemand zückt ein Handy.
Und dann wird eben wahrscheinlich nicht der Knopf gedrückt.
Genau, dann wird wahrscheinlich eher nicht der Knopf gedrückt. Das ist ein bisschen doof. Andererseits gibt es aber eben auch schon, wie ja gerade gesagt, auch durchaus gute datenschutzrechtliche Gründe für diesen Knopf. Naja, also jedenfalls soll das eingeführt werden, wie man es auch immer finden mag.
Dann gibt es noch die geplante DNA-Analyse von Straftätern, die nicht mehr nur Geschlecht und nicht nur Geschlecht ermitteln soll, sondern auch Alter und Herkunft und die Augenfarbe zum Beispiel. Das ist etwas, was auch viel kritisiert ist, allerdings auch etwas ist, was die Koalition auf Bundesebene zumindest schon abgesegnet hat, beziehungsweise für sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich in den Koalitionsvertrag.
Ja, also ich bin großer Freund davon. Die Kritik halte ich für völlig verfehlt und abwegig. Die Kritik stützt sich im Wesentlichen auf zwei Säulen. Einerseits einfach so allgemeine datenschutzrechtliche Bedenken, andererseits Sorge vor Diskriminierung. Dass also, wenn jetzt eben, was weiß ich, rauskommt, dunkle Haut, dunkle Haarfarbe, dann in dem Bereich, wo die Straftat stattgefunden hat, Leute, die eben dunkle Haut und dunkle Haarfarbe haben, unter eine Art Generalverdacht gestellt würden. Aber das ist doch eine Floskel, das ist doch Quatsch. Wenn es doch nun mal einfach so ist, dass der Täter dunkle Haut und dunkle Haarfarbe hatte, dann ist das doch ein wahnsinnig hilfreicher Hinweis für die Ermittlungen. Und dann braucht man sich eben nicht mehr mit sozusagen dem großen Personenkreis, die keine dunkle Haut und keine dunkle Haarfarbe haben, zu befassen. Klammer auf. Wobei diese Tests auch eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit haben, Klammer zu. Sorry, ich bin ja gerade ins Wort gefallen.
Nee, ich bin hier ins Wort
gefallen. Ja, und dann bin ich einfach wieder zurückgetaumelt. Also nochmal.
Was ich einfach nur sagen wollte, ist, dass das natürlich auch umgekehrt blonde, blauäugige Menschen betreffen kann.
So das natürlich so. Auch. Muss man auch dazu sagen, es gibt eine gewisse Fehlerquote bei diesen Tests, aber das werden die Ermittlungsbehörden schon auch einpreisen und das ist einfach ein unheimlich hilfreicher Ansatz für Ermittlungen und sich den abzuschneiden aus wirklich, wie ich finde, diffusen und auch unbegründeten Ängsten. Das wäre meines Erachtens sehr daneben und wie gesagt, Bayern führt es ein, der Bund will es auch einführen, gut so.
Genau, und das ist übrigens auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass dieses Gesetz jetzt Herrn Seehofer, seines Zeichens Innenminister von Deutschland, das jetzt ja nun auch sozusagen als Muster nehmen möchte, die bayerische Version für alle anderen Polizeigesetze, wobei ihm das natürlich in den einzelnen Bundesländern nicht viel bringen wird, denn da sind natürlich die jeweiligen Innenminister für ihre Polizeigesetze zuständig, aber...
Ja, also dieses Wort wird immer so ventiliert, momentan Musterpolizeigesetz. Also es soll diese Funktion erfüllen, das Bayerische, aber das ist eben wirklich nur eine Orientierungshilfe oder wie auch immer man das nennen will. Ne?
Was anderes kann es eben schlechterdings nicht sein.
Ne? Ja, genau. Es ist wirklich viel drin. Also wir müssen noch ein, zwei Sachen nennen. Nochmal zurück zu dieser drohenden Gefahr. Die soll unter anderem auch dann zum Beispiel ausreichen, wenn es darum geht, Brief- und Paketsendungen zu öffnen, die im Verdacht stehen, dass sie möglicherweise Drogen oder Waffen enthalten könnten. Das wird ja durch das Aufkommen des Darknets ist da ja so ein Mail-Order-Versand entstanden. Da sagen dann eben die Kritiker, aber da ist doch hier irgendwie das Briefgeheimnis verletzt und die Polizei sagt aber anders kriegen wir diese Leute halt nicht so schon schwer genug und da müssen wir eben bereits bei drohender Gefahr reinschauen dürfen.
Und Hooligans sollen an den Kosten für die Polizeieinsätze beteiligt werden.
Ach, okay. Ja, das wurde
hat
ja
anderen... Hat der Hermann übrigens gesagt, wem hat er das gesagt? Dem Kollegen Timo Frasch, unserem München-Korrespondenten. Und dieses Interview lässt sich wo nachlesen?
ich sehe, du...
schön hingearbeitet.
Du legst mir das auch so schön aus der Blatt. Ja, auf FAZ-Einspruch lässt es sich nachlesen, unserem Zusatzprodukt für Juristen und juristisch interessierte Menschen, zu dem auch dieser Podcast hier gehört. Den Rest davon gibt es im Gegensatz zum Podcast zwar nicht kostenlos, aber beispielsweise für Studenten bereits für schlappe 5 Euro im Monat. Und wenn ihr euch dafür interessieren solltet, dann geht doch bitte mal auf fazeinspruch.de und klickt euch da ein Abo. Das würde uns riesig freuen. Da gibt es immer noch viele weiterführende Dinge, die wir hier in der Sendung teilweise nur anreißen können.
Genau. Apropos anreißen. Ich würde sagen, dabei lassen wir es jetzt bewenden, denn letztendlich ist es ja so, dass wir uns diesem Thema wahrscheinlich früher oder später ohnehin nochmal widmen müssen. Spätestens, wenn es zum Bayerischen Verfassungsgerichtshof geht.
Ja, mit dem alleinigen Zuruf noch das Thema Handgranaten, lasst euch keinen Quatsch einreden. Also es war früher schon im PAG geregelt, aber die stehen nur 2 Spezialeinsatzkommandos der Polizei und auch nur auf Anordnung des Polizeipräsidenten im Einzelfall zur Verfügung. Mein Gott, also mal ehrlich, niemand, auch nicht der bayerische Innenminister, hat vor, jetzt Streifenpolizisten mit Handgranaten auszustatten. Weder gibt es dafür einen Bedarf noch sonst irgendwas. Also fällt halt genauso unter die Überschrift von eher grundloser Aufregung über das Gesetz, an der sich der Hermann dann so gestört hat.
Kommen wir jetzt zu den Rundfunkgebühren. Das ist ein ziemliches Aufregerthema, schon seit vielen, vielen Jahren. Und morgen eben auch mal wieder vor dem Bundesverfassungsgericht. An 2 Tagen möchten die Karlsruher Verfassungsrichter darüber verhandeln. Das ist ziemlich bemerkenswert, denn mündliche Verhandlungen finden generell nur sehr selten statt und dann noch seltener tatsächlich an 2 Tagen. Das heißt, es wird ein riesiges Programm und es wird auch sehr gut grundsätzlicher Natur sein. Deswegen wollten wir das mal so ein bisschen aufteilen. Diese Wochen wollten wir mal ein bisschen darüber reden, wie die gestaltet sind eigentlich, was auch der Unterschied ist zur Steuer, denn das wird ja dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer vorgeworfen, dass es letztendlich nichts anderes als Zwangsgebühren und eine Steuer ist. Das wollen wir mal ein bisschen genauer jetzt auseinanderfriemeln. Und nächste Woche kümmern wir uns dann mal um die detaillierten Argumente der Kläger, denn es haben einige geklagt, sowohl Private als auch eben Gewerbetreibende, unter anderem der Autovermieter Sixt ist da auch schon seit Jahren sehr vehement dabei.
Du sagst es schon, es gibt wirklich 1000 Facetten bei diesem Verfahren, die wir jetzt nicht alle aufdröseln können. Eine zentrale ist eben diese finanzverfassungsrechtliche Dimension. Das Bundesverfassungsgericht klassifiziert den Rundfunkbeitrag oder vielmehr der Gesetzgeber.
Kommen wir doch gleich dazu, mein Lieber. Du greifst vor. Lass uns doch noch einen Schritt zurückgehen, weil ich nämlich einfach nur mal kurz darstellen wollte, wie das sich umgeschaltet hat oder umgestellt wurde, das Verfahren. Mhm. Nämlich bis zum Jahre 2013 war es eine geräteabhängige Abgabe, also die tatsächlich von jedem eingezogen wurde, der Fernsehen geschaut hat, der ein Fernsehgerät zu Hause hatte und der angemeldet war. Ja? Und das haben interessanterweise immer weniger Leute gemacht. Also das scheint dann irgendwie ein sehr laxes Verfahren gewesen zu sein. Ich kann mich auch da noch erinnern, wie immer thematisiert wurde, ob irgendwelche GEZ-Prüfer vorbeigekommen sind, um zu überprüfen, ob man tatsächlich einen Fernseher hatte. Ich muss mich übrigens outen. Ich hatte mich wie selbstverständlich da angemeldet und dachte, wenn ich das gucke, ARD, ZDF und Deutschlandfunk höre, dann sollte man sich da auch anmelden. Habe das also ganz vorschriftsmäßig getan und war dann überrascht zu hören, dass irgendwie meine ganzen...
Vorbildliche Staatsbürgerin,
das,
die du bist.
Das aber viele offensichtlich nicht tun und dann waren eben diese Gespräche über die GEZ-Schnüffler schon immer ein beliebtes Partythema.
Ja, und es hat natürlich auch viel Aufwand verursacht. Man musste diese Prüfer ja bezahlen. Die durften halt eigentlich nicht in die Wohnung rein. Die haben sich dann alle möglichen und unmöglichen Tricks ersonnen. Teilweise irgendwie sich als Verkäufer von Fernsehzeitschriften zum Beispiel allen Ernstes ausgegeben. Und wenn man dann Interesse daran signalisiert hat, haben sie das als quasi Bestätigung dessen genommen, dass man einen Fernseher besitzt. Das war zum Beispiel eine Masche, die die dann hatten. Ist natürlich ein bisschen fies. Andererseits, Not kennt kein Gebot. Und jetzt, das wurde jetzt ein bisschen vereinfacht.
Genau, und dann hat man eben 2010 den ehemaligen Verfassungsrichter Paul Kirchhoff gebeten, das Ganze mal zu untersuchen und ein Gutachten zu erstellen. Und der hat auf 85 Seiten sich dezidiert damit auseinandergesetzt und kam zu dem Ergebnis, dass das damalige System tatsächlich an der Nähe der Verfassungswidrigkeit ist, denn es zahlen schlicht und ergreifend zu wenig Leute. Wenn man so einen großen Rundfunk betreibt und dieses Angebot eben allen zur Verfügung stellt, dann müssen eben auch alle gleichermaßen zahlen. Und das haben eben offensichtlich zu wenige Leute gemacht. Es gab irgendwie Erhebungen, dass die Teilnehmerdichte in den großen Städten bei 75-78% lag. Also umgekehrt haben dann eben knapp ein Viertel nicht bezahlt und das sei zu wenig, um die Sache verfassungsgemäß zu machen. Das war sozusagen seine Argumentation und hat deswegen das Ganze durchgeprüft und mal geguckt, was man stattdessen machen kann und kam eben dann zu diesem Rundfunkbeitrag, der eben sich jetzt ganz unterschiedlich erhoben wird, nämlich nicht mehr geräteabhängig, sondern, und das wurde übrigens unterteilt unter Radiogeräte, die waren wesentlich billiger, nur 5 Euro noch was, und die Fernsehgeräte kosteten dann dementsprechend mehr. Und jetzt gibt es nur noch eine Haushaltsabgabe und die muss von jedem gezahlt werden, egal ob er einen Fernseher hat oder nicht, ob der kaputt ist oder nicht oder ob er private, ob er nur private Fernsehsender guckt oder auch öffentlich-rechtlich. Das ist völlig egal.
Und pro Haushalt.
Pro Haushalt, genau. Und pro Zweitwohnung, das ist übrigens auch noch ein Problem. Also das jedenfalls die Kritiker ärgert, ist eben das Zweitgerät, die Zweitwohnung beglichen werden muss und außerdem müssen die Gewerbetreibenden ordentlich blechen. Ich glaube, Sixt hat 3,3 Millionen im vergangenen Jahr gezahlt für diverse Dienstwagen, für diverse Niederlassungen. Also je mehr Niederlassungen man hat, desto häufiger muss man eben zahlen.
Für Supermärkte ist das zum Beispiel auch unschön, denn die haben auch viele Niederlassungen und die sagen ja auch zutreffenderweise, Moment mal, in keinem Supermarkt steht irgendwie ein Fernseher rum und da hört auch niemand Radio. Also in unseren Niederlassungen wird es nachweislich nicht konsumiert und trotzdem sollen wir dafür zahlen, dass sei ja jetzt quasi in die andere Richtung unfair. Also jetzt würden quasi zu viele zur Kasse gebeten, auch solche, die wirklich gar nicht davon profitieren.
Genau. Und da hat übrigens Paul Kirchhoff natürlich dieses Problem auch gesehen damals und in seinem Gutachten ist er da dezidiert drauf eingegangen, ist auch diese ganzen Steuer- und Abgabenklassen durchgegangen. Also wer mal ein bisschen Nachhilfe in Steuerrecht haben möchte und sich das genau erklären lassen möchte, kann da gerne mal reingucken. Den Link können wir auch gerne in die Shownotes packen, weil das ja wirklich auch nicht uninteressant ist, ne? Was ist, wenn man sich sonst diesem Thema nicht so nähert. Und er argumentiert eben, also die Steuer als solche könnte man es qualifizieren eigentlich, ne, weil so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der dient ja sozusagen der Meinungsbildung in der Bevölkerung, die dient eben dazu, muss komplett unabhängig sein, unabhängig von wirtschaftlichen Interessen und vom politischen Einfluss. Das ist sozusagen die Aufgabe des öffentlichen Rundfunks, eine ganz besondere Aufgabe. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auch schon immer wegen des Fernsehelements eine ganz besonders wichtige Rolle gespielt. Und da hat er eben argumentiert, das könnte man sehen als Gemeinlast. Ja. Das hätte eben den Charme, dass da nicht zwingend eine Gegenleistung kommen muss. Dann wäre es eben einfach völlig egal, ob man die nutzt oder nicht. Aber es müsste eben einkommensabhängig eingezogen werden, denn es gilt ja im Steuerrecht der Grundsatz, dass man nach der Leistungsfähigkeit besteuern wird, eben Arme weniger als Reiche. Und dann gibt es ja außerdem im Steuerrecht eben noch die Rolle des Parlaments, die jedes Jahr das Budget bewilligen müssen. Und das würde sich überhaupt nicht vertragen mit der Staatsfreiheit des Rundfunks. Ne? Mhm. Und deswegen darf es schlechterdings keine Steuer sein. Und das
weil nicht sein kann, was nicht sein darf, richtig, würden die Kritiker sagen.
Genau, und die Kritiker führen ja genauso an. Das ist nichts anderes als eine Steuer. Und dafür haben eben die Länder keine keine Kompetenzen und deswegen ist das Ganze verfassungswidrig. Das ist deren Argumentation. Dann geht er noch weiter, er erklärt wunderbar den Unterschied zwischen Gebühr und Beitrag. Das will ich Ihnen hier ersparen. Aber es ist eben tatsächlich so, er kommt dann eben zum Ergebnis, das Ganze sei ein bisschen wie eine Kurtaxe, das finde ich eigentlich ganz schön, also eben als Beitrag klassifiziert, ja, dass da es auch da völlig egal ist, wenn man eben in einen Kurort fährt, ob man tatsächlich alle Sportgeräte benutzt, die da rumstehen, das interessiert keinen Menschen, sondern wichtig ist, dass das Angebot da ist und der da eben hinfährt, zahlt die Kurtaxe eben deswegen einfach nur, weil dieses Angebot vom Prinzip zur Verfügung
allerdings
steht.
Fährt man erstmal hin, wohingegen das Innehaben einer Wohnung ja jetzt sozusagen keine Entscheidung ist, zu der es eine sinnvolle Alternative gäbe.
Richtig. Und das sieht er aber nicht als Problem, ja. Sondern dass es sozusagen auch so könnten sich Beiträge eher errechnen oder ergeben. Eine Sonderabgabe übrigens, das wäre noch der vierte im Bunde, könne es auch nicht sein, denn das fließt zwar nicht in den allgemeinen Staatshaushalt, das wäre also ein Plus, aber auf der anderen Seite ist es nur in seltenen Ausnahmen zulässig und auch nur für einen begrenzten Zeitraum, das kann es eben also auch nicht sein.
So. Ja, neben dieser Frage Steuer oder Nicht-Steuer gibt es ja natürlich auch noch weitere Punkte, ne? Also es wird zum Beispiel auch argumentiert, dass es gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoße, denn wenn ich jetzt irgendwie mit drei anderen Leuten in einer WG wohne und wir uns zu viert den Rundfunkbeitrag teilen, dann zahle ich halt 25% von 17,50 Euro im Monat, wohingegen, wenn ich alleine wohne, und vielleicht noch einen Zweitwohnsitz habe, weil ich irgendwie zwischen zwei Städten pendeln muss, dann zahle ich halt 200%. Und das wirkt ja auch irgendwie unfair, ne? Diese und etliche weitere Probleme wird das Bundesverfassungsgericht dann in den kommenden beiden Tagen verhandeln. Ich werde mir das anschauen und wollen wir es dabei dann vielleicht jetzt belassen, weil wir nächste Woche wahrscheinlich sowieso noch mal ausführlicher drüber sprechen müssen.
Genau. Jetzt können wir zu einem weiteren Punkt der Bundesregierung. Wir hatten jetzt vor einiger Zeit mal die Lose-Serie gestartet. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Und das Schöne ist, dass wir jetzt auch tatsächlich einiges zu berichten haben. Also das würde ich jetzt mal als neutrale Feststellung formulieren. Denn ich bin jetzt ehrlich gesagt kein großer Fan der Musterfeststellungsklage, die sich da jetzt hier seit vergangener Woche im Raum befindet. Denn das ist nämlich jetzt der konkrete Regierungsentwurf, der eben alle Menschen interessieren muss, die nicht von vornherein ausschließen können, jemals vor Gericht zu landen. Also alle letztendlich. Denn es soll Verbraucherklagen erleichtern, für Verletzungen, die sozusagen alle oder viele Menschen gleichzeitig treffen, also VW, um es mal ziemlich deutlich zu sagen.
Das ist Lex VW. Ganz klarer Anlass, ja.
Genau, und beziehungsweise das war der Anlass, um das Ganze mal ein bisschen in schnellere Fahrwasser zu bringen. Ne? Denn tatsächlich über Sammelklagen oder solche Verbraucherklagen denkt man schon ein bisschen länger nach. Aber hier hat man gesehen, dass es ein ganz offensichtliches Defizit gibt, nämlich Tausende von Menschen, die betroffen sind von von Dieselgate, ja, von der Betrugssoftware, die VW eingesetzt hat. Und wir sehen gerade eben Klagen Land auf, Land ab, wie es so schön heißt, aber eben keine vernünftige endgültige Klärung. So, und da soll jetzt diese Musterfeststellungsklage dienen. Und da könnte man vielleicht einfach nur, was die Rechtstechnik angeht, mal sagen, also dazu soll die Zivilprozessordnung geändert werden. Ne? Paragraph 606 fortfolgende wird das betreffen. Und es wird tatsächlich alles getan, damit der einzelne Kläger nicht klagen muss. Das ist das Gute. Aber es soll eben auch möglichst nicht kommerziell verwertet werden. Das ist sozusagen der Punkt. Es soll nämlich nicht irgendein Kläger klagen können oder als Musterkläger vorne ranschreiten und alle anderen warten ab, was dabei rumkommt, sondern es soll eben eine qualifizierte Einrichtung sein, die dieses Verfahren durchfechten soll bis hin zum Bundesgerichtshof. Und aber auch nicht jede qualifizierte Einrichtung, denn die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel möchte man da gar nicht drin haben.
Genau, also dieser Begriff qualifizierte Einrichtung ist ein rechtstechnischer Begriff aus dem Unterlassungsklagengesetz, meine ich. Da sind eben eine Reihe von NGOs und Vereinen und so weiter als solche anerkannt. Aber die Maßstäbe für die Klagebefugnis bei dieser Musterfeststellungsklage sollen sogar noch mal strenger sein. Beispielsweise soll die mindestens, glaube ich, seit 4 Jahren bestanden haben müssen.
Genau.
Also 4 Jahre vor Klageerhebung, eine bestimmte Mitgliederzahl.
Genau, mindestens 10 Verbände. Also für einen Dachverband zum Beispiel müssen es mindestens 10 Verbände Mitglieder sein, beziehungsweise 350 natürliche Personen.
Ah, ja, genau,
da fallen
sowas.
Schon etliche weg. Und sie sollen das Ganze nicht gewerbsmäßig machen. Also die sollen sozusagen diese Verbraucherklagen nebenbei machen.
Ja,
und es soll nicht zum Zwecke der Gewinnerzielung erhoben werden.
Dürfen maximal, glaube ich, 5% ihrer Gesamteinnahmen von gewerblichen Sponsoren und Ähnlichem haben. Der Rest muss dann von den Mitgliedern oder aus sonstigen Quellen kommen. Das ist einer von mehreren Gesichtspunkten, an denen die deutsche Umwelthilfe zum Beispiel scheitern würde. Und die ist natürlich also lichterloh empört. Der Recht, der Vorsitzende hat gar von ungarischen Verhältnissen gesprochen. Das ist nun zwar sicherlich arg übertrieben, aber die Frage kann man natürlich schon stellen, warum muss das denn so furchtbar restriktiv sein? Was droht denn, was will man denn da vermeiden?
Also man vermeidet eben das schöne Wort Klageindustrie, das hier jetzt in diesen Regierungsentwurf auch Einzug gefunden hat, auch völlig distanzlos wird immer von der Klageindustrie gesprochen. Da blickt man natürlich nach Amerika, ja, und denkt an diese ganzen Klagen, mit denen Unternehmen überzogen werden von Ambulance Chasers, so werden ja die Anwälte genannt, die sozusagen von sich aus Mandanten akquirieren und
dem Krankenwagen hinterherlaufen,
um Unternehmen zu verklagen und eigentlich auch gar nicht so sehr auf ein tatsächliches Urteil aus sind, sondern eher auf einen Vergleich, also den Druck so weit erhöhen, dass das Unternehmen sich in einen Vergleich flüchtet. Und der Punkt ist eben einfach, ich bin ein bisschen verzweifelt erstmal daran, dass wirklich dieses Wort Klageindustrie so völlig distanzlos und unkritisch übernommen wird und auch weiter produziert wird, ohne zu sehen, dass wir wirklich hier in Deutschland ganz, ganz andere Verhältnisse haben als in Amerika und man hier ja eigentlich ein vorherrschendes, dieses pragmatische Desinteresse letztendlich hat. Ne? Also meine These, die ich auch von vielen bestätigt bekommen habe, ist eben tatsächlich, dass wir nicht so sehr das Problem haben, dass die Leute zu viel klagen, sondern dass Menschen einfach sich entweder nicht trauen zu klagen oder die Mühen scheuen, die Kosten scheuen und tatsächlich viele berechtigte Ansprüche tatsächlich gar nicht geltend gemacht werden. Und das ist für einen Rechtsstaat übrigens genauso ein Problem wie die Klageindustrie. Und da ich im Moment noch nicht große Anhaltspunkte habe, dass wir die hier in Deutschland haben, die Klageindustrie, finde ich eigentlich es ein bisschen beschämend, wie wenig die Bundesregierung sich tatsächlich diesem eigentlich schon existenten Problem widmet, nämlich diesem pragmatischen Desinteresse und der Tatsache, dass letztendlich wirklich viele Menschen vom Gerichtsweg abgeschnitten sind, weil sich für sie nicht lohnt, weil es einfach wirklich ein ganz krasses Gefälle gibt auch zwischen Unternehmen und dem einzelnen Verbraucher. Und man kann es, dem versucht man jetzt durch qualifizierte Einrichtungen Herr zu werden. Und das ist natürlich vielleicht ein Ansatz, den man auch mal nachdenken könnte und durchdenken könnte. Aber ehrlich gesagt, ich finde das ein bisschen schwierig, bei der dann diese Dinge in die Hand zu geben von Verbraucherschutzverbänden. Also an die denkt man ja zuerst. Das sind natürlich auch staatlich übrigens finanzierte. Die kriegen ja nun erhebliche Mittel auch aus dem Bundeshaushalt. Staatlich finanzierte Stellen, die sich in der Vergangenheit mit etlichen Klagen hervorgetan haben. Aber da ging es ganz oft
Ja,
um Himbeertee zum Beispiel. Keine Himbeeren im Himbeertee war zum Beispiel eine Klage, die Verbraucherschutzklage.
Dass Facebook nicht behaupten dürfe, dass es kostenlos ist, obwohl es kostenlos ist, ist mir auch noch in Erinnerung. Ja, also da ist wirklich auch nicht alles Gold, was glänzt oder was die da so produzieren. Ich übrigens zu dem, was du gerade gesagt hast, gab es auch auf Einspruch einen sehr guten Artikel von dem Kollegen Hendrik Widowild aus der Wirtschaft, wo er auch, also das, was du gerade schon sagtest, nochmal an ein paar Beispielen veranschaulicht, warum diese amerikanischen Verhältnisse, die immer so, als ob man irgendwie als ob die Amerika so der Inbegriff des Schreckens sei. Ich finde schon diese Wendung so lustig, ja. Aber jedenfalls diese amerikanischen Verhältnisse, warum die eben in Deutschland durchaus nicht drohen. Erstens zum Beispiel dürfen Anwälte hierzulande viel weniger offensiv um Kunden werben als dort aus berufsrechtlichen, standesrechtlichen Gründen. Zweitens gibt es hier keine punitive damages, also keinen Strafschadensersatz. Das heißt, du musst eben auch wirklich Leute haben, denen echt ein Schaden entstanden ist und die kriegen dann diesen Schaden ersetzt, aber auch nicht mehr, wohingegen du in den USA halt hoffen kannst, dass du irgendwie wegen einem heißen Kaffee auch schon mal ein paar Millionen kassierst, wenn es gut läuft. Das ist natürlich, das ist ein zentraler Unterschied. Drittens kann man hierzulande nicht keine Erfolgsbeteiligungen vereinbaren, anders als in den USA. Also viele Dinge, die einfach recht klar dagegen sprechen, dass es jetzt zu so einer Klageindustrie käme. Und ganz ehrlich, das hätte man vielleicht auch mal abwarten können und dann gegebenenfalls gegensteuern, wenn sich dann krasser Missbrauch manifestiert. Aber momentan sehe ich halt wirklich absolut und ganz klar das gegenteilige Problem. Es gibt sehr viele Rechtspositionen und es stimmt ja auch, ne? Ich kann eigentlich als Unternehmen, wenn das in meinem Geschäftsmodell irgendwie mit meinem Geschäftsmodell vereinbar ist, dass ich Leute systematisch immer um, sagen wir mal, 3 Euro schröpfe, dann kann ich das eigentlich einfach machen, weil kein Mensch wird deswegen klagen. Ich würde auch nicht deswegen klagen. Wieso sollte ich? Das ist doch Wahnsinn aus zeitökonomischen Gesichtspunkten. Aber gleichzeitig ist es doch eine Schweinerei, wenn sowas möglich ist und quasi systemisch geduldet wird. Und da halte ich diese Musterfeststellungsklage auf jeden Fall für einen Schritt in die richtige Richtung. Und ich sehe auch eigentlich keinen Grund dafür, warum man jetzt die Auswahl dieser Stellen so restriktiv hat machen müssen, wie man es macht.
Ich sehe übrigens noch ein weiteres Problem, was ich schwierig finde, ist, dass eben das so beschränkt ist eben auf diese qualifizierte Einrichtung. Und was tut man eigentlich zum Beispiel jetzt als VW-Kunde, wenn man zutiefst unzufrieden ist mit dem, was die Verbraucherzentrale oder welche Stelle auch immer sich dann da in die Bresche wirft, um das bis zum BGH hochzutreiben. Also denen ist verwehrt, wirklich auch da substanziell einzusteigen. Ne? Also eigentlich könnte man ja dann auch überlegen, haben die dann eigentlich auch die Möglichkeit, irgendwelche externen Kanzleien damit zu beauftragen oder machen sie das mit Bordmitteln? Wer bezahlt das dann, ja, wenn die tatsächlich externe Kanzleien, vielleicht auch Großkanzleien, die sonst ja auf anderer Seite tätig sind, damit beauftragen. Das alles werden sie höchstwahrscheinlich nicht tun, sondern womöglich dann eben mit eigenen Bordmitteln machen. Und das Problem dann ist mir aber als Verbraucher tatsächlich für die Zeit die Hände gebunden. Das heißt, ich kann dann einfach nur zusehen, wie sich der Verband über 3, 4, womöglich 5 Jahre abmüht und die Sache bis zum BGH hochtreibt. Und ich kann nichts weiter tun. Also das ist letztendlich fast sogar eine Beschneidung.
Naja, wenn du dich in dieses Register eingetragen hast, ne? Aber wenn du dich nicht, also du kannst dich innerhalb von, ich meine, 2 Monaten, nachdem diese Musterfeststellungsklage erhoben wird, in so ein Register eintragen, ne? Dann, genau. Dann verjähren deine Ansprüche eben auch nicht, das hemmt die Verjährung und dann bist du quasi nachher eben mit an Bord, dann gilt diese Feststellung auch für dich. Übrigens, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ne? es wird der Sachverhalt festgestellt, du musst dann aber prinzipiell eigentlich trotzdem immer noch selber auf Leistung klagen, nur da kann man richtig. Also das finde ich zwar, verstehe ich auch nicht, warum man das so gemacht hat, aber finde ich, glaube ich, nicht ganz so schlimm, weil ich mir denke, ja, okay, aber da werden die Unternehmen dann hoffentlich Obwohl, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wer weiß, ob sie zahlen werden. Vielleicht lassen sie es auch da nochmal drauf ankommen, dass die Leute wirklich dann auch auf Zahlung klagen. Hm. Wird man sehen, ne? Das ist, aber wenn du dich natürlich nicht in das Register einträgst, dann kannst du schon weiterhin auch als Einzelner.
Nur die Frage ist eben einfach, was machen denn die Rechtsschutzversicherungen? Ne? Darauf wollte ich hinaus.
Also, ach so, ja,
das, okay, ist das dann sozusagen, Punkt, ja. Sagen dann die nicht vielleicht so, das ist ja schön, kannst du klagen, aber wir zahlen nicht dafür, weil auf der anderen Seite warten wir jetzt erstmal die Musterverfahren ab, mhm, und dann kannst du ja immer noch schauen.
Ja,
also
ja,
das ist, da sind in der Tat noch Fragen offen, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz glücklich mit dem, was wir hier tatsächlich als Vorschlag sehen und sehe eben auch dann strukturelles Problem, weil die Bundesregierung hier tatsächlich ein fiktives Problem, nämlich die Klageindustrie, höher bewertet als ein reales Problem, nämlich den mangelnden Zugang zum Recht für viele Menschen, und das finde ich schwierig. Aber wir
schöner
sind schon,
hätte man es nicht auf den Punkt bringen, ja, können. Das fasst auch meine Meinung zu 100% zusammen. Und ja, reicht dann vielleicht auch zu diesem Thema. Wir haben schon ganz schön lange gequatscht, ne?
Genau. Jetzt wollen wir mal zum Bundesfinanzhof kommen.
Ach ja, der ist ja
nämlich
auch noch.
Richtig, das können wir vielleicht relativ kurz machen, weil wir haben das in der Tat auch schon länger besprochen. Es geht nämlich um die Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen. Das trifft alle Leute, die Steuern nachzahlen müssen, und zwar nach einer Frist von 15 Monaten. Und das passiert normalerweise in den Konstellationen, wo ein Steuerbescheid festgesetzt wird. Also bei Selbstständigen ist es häufig so, ne? Da wird eine Steuerzahlung festgesetzt und dann rechnet man danach nochmal, und dann gibt es entweder eine Nachzahlung oder eine Zurückzahlung oder auch, was häufiger auch passiert, eine Betriebsprüfung, ja, und dann bei dieser Betriebsprüfung kommt raus, die Steuerlast ist falsch berechnet, sie müssen nachzahlen. So war es nämlich tatsächlich bei dem Kläger, der hatte erst einen Steuerbescheid bekommen von 159.000 Euro, also knapp 160.000, und dann ein paar Jahre später kam dann eben die Nachzahlung von knapp 2 Millionen.
Hoppla.
Euro. So, und das darauf dann eben 6% Zinsen.
Über
ist schon
etliche
üppig.
Jahre. Das,
genau. Ist schon üppig. Und das berichtet sich übrigens nach 0,5% pro Monat. So ist sozusagen das der Punkt. Und dann eben für das Jahr hinweg 6%.
Kriegst du halt mit keiner Form der Kapitalanlage. Also oder schon, aber nur mit dann eben auch Investitionsrisiko.
Richtig. Und jetzt hat der Bundesfinanzhof gesagt, so geht's nicht. Also das klafft so auseinander, diese Steuern, die nachzahlen, die Zinsen, Entschuldigung, die Nachzahlungszinsen und der reale Zins, denn zur gleichen Zeit kriegt man ja nichts dafür auf dem Konto. Das muss der Gesetzgeber anpassen. Und das hat er, ehrlich gesagt, auch schon ein Weilchen gesagt. Und da hat irgendwie der Bundesgesetzgeber hat da nicht gehört. Also namentlich Bundesfinanzminister Schäuble war da irgendwie lange Zeit taub. Ist ja auch gut gegangen, ne? Denn bis zu 2 Milliarden Euro hat der Fiskus so zusätzlich eingenommen an Zinszahlungen. Und jetzt hat der Bundesfinanzhof gesagt, das machen wir nicht mehr mit. Und jetzt haben sie tatsächlich das ausgesetzt, also die Vollziehung ausgesetzt. Wir sagen, das muss jetzt nicht gezahlt werden. Und jetzt wird das Ganze, ist übrigens auch schon vom Bundesverfassungsgericht, und das Ganze wird jetzt auf seine Verfassungsmäßigkeit geprüft.
Das heißt, jetzt muss man einstweilen dann gar keine Verzugszinsen zahlen?
Ja, und also der Punkt ist eben, was Steuerberater jetzt wohl raten, ist, dass man erstmal sozusagen gegen so einen Steuerbescheid, der so eine Nachzahlung eben fordert und die Zinsen ansetzt, erstmal Einspruch einlegt und dann wartet, was dabei rumkommt.
Okay, ja, das wird sich dann wahrscheinlich nach der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung etwas klarer darstellen. Okay.
Kommen wir jetzt zum gerechten Urteil und eben auch ein ganz aktuelles Urteil von heute, nämlich die Dashcams.
Ja, da habe ich wirklich frohlockt, als ich es gelesen habe, denn es ist genau die Entscheidung, die ich mir gewünscht habe. Ich finde, es ist auch die einzige Entscheidung, die man hier überhaupt treffen konnte, aber die Vorinstanzen haben es ja offensichtlich anders gesehen. Also, was ist geschehen, worum geht's? Es geht um einen Verkehrsunfall, wie das ja so häufig vorkommt. Und die eine Partei klagt gegen die andere, weil sie sagt, du warst da alleine schuld dran und ich möchte hier eben noch meinen restlichen Schaden von dir ersetzt haben. Die Gerichte haben den Schaden so hälftig verteilt unter Anrechnung der jeweiligen Betriebsgefahr, weil sie meinten, wir können nicht ermitteln, wer jetzt, also an wessen Fehlverhalten es lag. Der Kläger sagt aber, doch, das könnt ihr ohne weiteres ermitteln. Ich habe nämlich so eine Dashcam in meinem Auto, wie das heißt, also so eine Kamera am Armaturenbrett, die die Fahrt aufzeichnet. Und da ist das alles drauf zu sehen. Und dann schaut es euch an und hier, bitteschön. Das haben die Vorinstanzen sich aber geweigert zu tun, mit dem Argument, diese Aufnahme mit dieser Dashcam, mit der ja also andere Leute gefilmt werden, der andere Unfallbeteiligte, aber natürlich auch alle möglichen sonstigen Fahrer, verstoße gegen das Bundesdatenschutzgesetz und verletze das allgemeine Persönlichkeitsrecht der damit gefilmten Personen und sei deshalb als Beweismittel nicht zulässig im Zivilprozess. Und das war so ein bisschen umstritten zwischen den Instanzgerichten. Die einen haben das so entschieden, die anderen so. Der Bundesgerichtshof hat jetzt also ein denkbar klares Wort gesprochen und gesagt, doch, das ist zulässig und zwar auch in allen Fällen. Also unabhängig davon, ob die Aufnahme als solche das Bundesdatenschutzgesetz verletzt oder nicht. Ja, der Bundesgerichtshof hat in dem Urteil zwar ebenfalls recht deutlich klargestellt, dass er die Verwendung dieser Dashcams jetzt nicht rechtlich gutheißt. Also er meinte, zumindest die Modelle wie dasjenige, das der Kläger da verwendet hat, die nämlich dauerhaft aufzeichnen und dauerhaft abspeichern, deren Verwendung ist ganz klar rechtswidrig. Da können die Landesdatenschutzbehörden auch einschreiten und Bußgelder verhängen. Möglicherweise anders wäre es bei Dashcams, die so ähnlich funktionieren wie diese Bodycams, von denen wir vorhin gesprochen haben. Sprich, die immer nur, sagen wir mal, die letzte Minute oder so aufzeichnen und das dann automatisch überschreiben und die Aufnahme nur dann speichern, wenn man entweder auf den Knopf drückt oder zum Beispiel bei automatischer Erkennung eines starken Bremsmanövers oder einer Kollision oder ähnlichem. Ob das dann sich anders darstellen würde, die Lage, das hat der BGH eben offen gelassen, weil es da hier nicht drauf ankam. Aber jedenfalls meint er, ist es egal, auch also so eine Dashcam wie diese hier, die also gegen das Bundesdatenschutzgesetz verstößt, deren Bilder können aber im Zivilprozess trotzdem verwendet werden.
Und da werden Erinnerungen wach an die Steuer-CDs, ne? Das war ja immer so eine ähnliche Konstellation, die Steuer-CDs aus Liechtenstein, aus der Schweiz, die hier jahrelang zu Dutzenden angeschwemmt wurden und die natürlich illegal beschafft wurden auf dem Weg, aber dann auch tatsächlich höchstrichterlich, also vom Bundesverfassungsgericht dann auch mal entschieden wurde, dass diese Beweise, die auf diesen CDs zu finden sind, tatsächlich dann im Steuerstrafverfahren auch verwertet werden dürfen.
Und da muss man ja, das führt ja nur vor Augen, was ohnehin ein allgemein gültiges Rechtsprinzip in Deutschland ist, nämlich dass die Illegalität der Beschaffung eines Beweismittels nicht zwangsläufig zu dessen Ausschluss im Verfahren führt. Also ist natürlich ein Argument dafür, dieses Beweismittel nicht zuzulassen, aber es ist eben nicht zwingend. Und ganz ehrlich, der Rechtsverstoß, der Beschaffung einer solchen Steuer-CD vorausgeht, ist doch wohl um ein Vielfaches gravierender als der Rechtsverstoß, der in der Aufzeichnung deines Fahrverhaltens mittels einer Dashcam liegt. Ich meine, das hat der BGH halt auch hier herausgestellt. Wir reden hier über den öffentlichen Raum. Wir reden darüber, dass es halt eine Aufnahme davon gibt, wie noch nicht mal, du bist ja im Zweifelsfall als Person noch nicht mal darauf zu erkennen, sondern eben irgendwie dein Auto, ne, da so durch die Straßen fährt, was jeder Passant und jeder andere Verkehrsteilnehmer in dem Moment sowieso sehen kann. Das ist also wirklich es ist ein Eingriff in dein allgemeines Persönlichkeitsrecht, aber es ist ein geringfügiger Eingriff.
Also du würdest gar nicht erst einen Datenschutzverstoß da sehen?
Also also ehrlich gesagt, nein. Ist ja hinlänglich bekannt, dass ich in Datenschutzfragen sowieso ein bisschen großzügiger zu Werke gehe oder etwas andere Intuitionen habe als der deutsche Gesetzgeber und die deutschen Gerichte, aber das mag jetzt mal dahinstehen. Aber hier geht es ja jetzt eben noch nicht mal um die Frage Datenschutzverstoß oder nicht, sondern um die Frage, wenn ich jetzt vor Gericht bin, was wiegt dann schwerer? Das Interesse der Gegenseite, die über den Unfallhergang lügt, ein materiell falsches Urteil gegen mich als Verletzten dieses Unfalls herbeizuführen, indem nämlich dieses Beweismittel nicht eingeführt wird. Oder eben das Interesse der mein Interesse halt ein richtiges Urteil zu haben und unter Inkaufnahme dieser geringfügigen Persönlichkeitsrechtsverletzung, die dann ins Verfahren eingeführt wird. Also ja gut, wenn ich würde sagen, die Antwort liegt wirklich auf der Hand. Ich finde es eigentlich verblüffend, dass es überhaupt je von irgendeinem Gericht auf Erden anders entschieden werden konnte. Wurde es aber und wird es dann jetzt in Zukunft nicht mehr, und das ist für mich eines der gerechtesten Urteile seit langem.
Wobei ich ehrlich gesagt, ich würde da so ein ganz klein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ich es schon ein bisschen schwierig finde, dieses Auseinanderfallen und die Tatsache, dass jetzt einfach auch ein widersprüchliches Signal gesendet wird, ne? Weil was darf man denn jetzt? Also eigentlich darf man diese Dashcams nicht benutzen, also nicht so, wie sie jetzt in diesem Fall konstruiert waren. Auf der anderen Seite tut man es wohl besser doch, weil es einem dann im Fall eines Falles womöglich helfen kann. Klammer auf, übrigens nicht notgedrungen, ne? Weil wenn man selber schuld war, dann kann es natürlich auch beschlagnahmt werden und gegen einen selber
richtig,
gewendet werden. Ne? Das sollte man vielleicht in diesem Zusammenhang vielleicht auch mal im Hinterkopf zumindest.
Dann sollte man das Ding möglichst schnell vernichten, ja genau. Mal im Ernst, ich sehe deinen Punkt, aber da wäre eben meine Antwort drauf, ja, einfachste Lösung, Rechtsprechung bitte dahingehend anpassen, dass diese Aufnahmen einfach von vornherein schon gar keinen Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz darstellen, oder alternativ modernere Dashcam besorgen, die eben die Aufnahmen überschreibt und dann nur bei Bedarf speichert. Da kann man dann davon ausgehen, dass es, also naja, ist auch nicht garantiert, aber zumindest ist es offensichtlich ein geringerer Eingriff und vielleicht würde das dann auch als mit dem BDSG verträglich angesehen werden.
Gut. Damit hätten wir die Woche nun ausreichend verhandelt. Mhm. Danke für die Aufmerksamkeit und wünschen eine schöne Restwoche. Freuen uns über Feedback. Das ist jetzt eigentlich dein Einsatz.
Richtig, das ist immer mein Sätzchen, das ich sagen muss. blogs.faz.net/Einspruch. Da findet ihr alle unsere Beiträge, könnt uns Kommentare hinterlassen und dergleichen. Außerdem könnt ihr bitte in den iTunes Store gehen auf eurem Handy und da den Podcast auswählen und uns eine Sternchenbewertung hinterlassen. Dann kommen wir höher in den Apple Charts und die Algorithmen spielen den Podcast an mehr Leute aus und die Welt wird ein besserer Ort. In diesem Sinne, es hat uns gefreut und bis zur nächsten Woche.
Tschüss.
Ciao.